was bisher geschah.
Jo, ich heiße Klaas. Ich bin Arzt aus einem mittelgroßen Krankenhaus in Berlin. Und da bin ich auf der interdisziplinären Intensivstation eingesetzt. Bin auch als Notarzt tätig, schon seit 12 Jahren. Dann bin ich noch in der Lehre tätig, also Ausbilder für Notärzte und Notfallsanitäter.
Erzähl mir doch als allererstes mal, warum bist du Notarzt? Warum machst du das? Kannst du jetzt mal so ein Beispiel dafür nehmen, für einen Einsatz, wo du sagst, ach, da vielleicht lieber nicht hinfahren?
Gibt es irgendwas, was du jungen Notärzten mit auf den Weg geben möchtest? Ja, am 1. Januar 2014 begann ja eine neue Ära im bundesdeutschen Rettungsdienst, denn das Notfallsanitätergesetz und die Notfallsanitäter-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung traten in Kraft und lösten so das Rettungsassistentengesetz ab. Die Einsatzkräfte sollten durch die neue Berufsausbildung von 3 Jahren anstelle von 2 Jahren zum Notfallsanitäter ausgebildet werden und eine bessere rechtliche Absicherung bekommen und zudem mehr Befugnisse an der Einsatzstelle, wie zum Beispiel die Gabe von Medikamenten, von bestimmten Medikamenten unter auch bestimmten Voraussetzungen. Der Notfallsanitäter ist somit die höchste nicht-akademische medizinische Qualifikation im Rettungsdienst. Es gab damals jedoch ordentlich Gegenwind von der ärztlichen Seite und daher, Klaas, würde mich interessieren, wie denn deine Erfahrungen im Einsatz sind mit Notfallsanitätern oder Notfallsanitäterinnen?
Also da habe ich schon sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Ich freue mich richtig, dass es diesen Notfallsanitäter jetzt gibt. Ich freue mich, dass die Qualifikation des Rettungsdienstpersonals angehoben wurde und das spüre ich auch und das spüren auch die Patienten. Wenn ich dazu komme, der Notarzt kommt ja meist ein bisschen später dazu. Das liegt daran, dass die Notarztdichte geringer ist als die Rettungswagendichte. Und ich dann sehe, der Patient ist schon gut versorgt, der hat schon ein komplettes Monitoring, der hat einen IV-Zugang, es wurde eine Anamnese erhoben, es wurden Medikamente in der richtigen Dosis gegeben, dann hat der Patient einfach profitiert.
Ja, ich nehme das auch so wahr. Ich kann mich erinnern, zu Beginn meiner Arbeit in der Notaufnahme gab es Übergaben von Rettungsdienstlern, die wirklich schwierig waren, wo kein Schema in der Übergabe war, wo auch die Versorgung am Einsatzort vielleicht hätte bemängelt werden müssen oder zumindest Verbesserungspotenzial da war. Und mittlerweile stehe ich im Schockraum und bekomme Übergaben von Notfallsanitätern, die so gut sind, dass es häufig die Frage kommt, welcher Notarzt war das jetzt? Und dann muss man immer sagen, nee, das war kein Notarzt, das war ein Notfallsanitäter. Aber die Übergabe ist halt so gut und so strukturiert und die Versorgung des Patienten war so gut und so strukturiert, dass die Übergänge da fließend mittlerweile werden.
Ja, ich meine, wir geben uns auch große Mühe. Ich glaube, jeder von den Notfallsanitätern ist sehr engagiert.
Und interessiert.
Und interessiert auf alle Fälle auch. Und trotzdem ist es so, wenn man in der Rettungsstelle im Schockraum auch ankommt, eine gute Übergabe gemacht hat und dann trotzdem nachgefragt wird, warum seid ihr denn jetzt ohne Notarzt hier? Also irgendwie scheint es ja trotzdem immer noch gewollt zu sein, dass man mit Notarzt kommt. Auch wenn man vielleicht um die Ecke ist und man nur so schnell wie möglich ins Krankenhaus möchte, weil es viel, viel mehr Zeit und Ressourcen kosten würde, jetzt noch einen Notarzt nachzualarmieren.
Und offensichtlich die Notarztdichte ja auch klein ist.
Eben, deswegen, also wie sind so deine Erfahrungen damit?
Ja, ich, mal abgesehen davon, dass sich die Übergaben und die Versorgung des Patienten in den letzten Jahren spürbar verbessert hat, auch für mich, muss ich sagen, dass diese Frage ja tatsächlich immer wieder kommt. Ich glaube, das Ganze erwächst daraus, dass man vermutet, wenn ein Notarzt den Patienten begleitet, dann ist der Notfall schlimmer, als wenn kein Notarzt vor Ort war. Gerade beim Polytrauma nehme ich das so wahr, dass meine Kollegen häufig vermuten, okay, kein Notarzt dabei, dann kann der Unfall nicht so schlimm gewesen sein. Klaas, kannst du das bestätigen oder ist das Blödsinn?
Das kann ich bestätigen. Die Leitstellendisponenten entscheiden ja darüber, ob der Notarzt mit entsendet wird oder nicht. Aber zum einen kann sich die Meldung ja als weniger dramatisch darstellen am Telefon und zum anderen kann es sein, dass der Notarzt nicht verfügbar ist oder stark verzögert. Und da macht der Notfallsanitäter genau das Richtige. Wenn er vor Ort ist, dann abwägt, was bringt es für den Patienten für einen Vorteil, jetzt auf das Eintreffen des Notarztes zu warten? Oder ist es nicht klüger, den Patienten unter Versorgung des Notfallsanitäters schnell in die Notaufnahme eines Traumazentrums zu fahren.
Stichwort Stay and Play und Loud and Go, glaube ich, ne?
Ja, auf alle Fälle. Und ich meine, wenn wir genügend Einsatzkräfte vor Ort haben, wir haben zum Beispiel jetzt noch die Hilfe von einem Löschfahrzeug und haben Personen, die uns helfen, den Patienten nach zum Beispiel jetzt so einem besagten Trauma so achsengerecht wie möglich zu versorgen und dann aber auch so schnell wie möglich ins Klinikum zu fahren, dann ist es einfach manchmal wirklich sinnvoller, wie du gesagt hattest, nicht auf Notarzt zu warten, sondern zu sagen, ich rufe jetzt in der Klinik an. Machen wir auch häufig, weil so schnell wie wir da sind, schafft es die Leitstelle gar nicht, euch das weiterzugeben. Und wir kommen in der Klinik an und ihr seid jetzt da mit der Voranmeldung, ne? Seid ja ohne Notarzt, dann fahrt doch schon mal hinten Richtung Röntgen. Und ich denke mir so, nee, also wir würden schon gerne jetzt hier nach rechts oder links abbiegen in den Schockraum, weil das ist wirklich, hier ist allerhöchste Eisenbahn geboten. Muss man da irgendwas Besonderes am Telefon erwähnen oder?
Ja, ich glaube, hier ist vielmehr die Barriere im Kopf der Kollegen noch, die verhindert, dass man sich darauf einlässt, dass auch der Notfallsanitäter möglicherweise wirkliche Notfälle ins Krankenhaus bringt oder in den Schockraum bringt, die auch ohne Notarzt mindestens genauso dringlich sind. Ich denke, da kann man einfach nur die Zeit und das regelmäßige Appellieren an das Verständnis der Kollegen wirken lassen.
Und vielleicht ein bisschen aufklären durch einen Podcast.
Ja, total. Okay, und wenn du jetzt, Klaas, nochmal so zurückdenkst an einen 12 Jahre Einsatzdienst, gibt es einen Fall, der dir so richtig im Kopf geblieben ist, wo du heute noch sagst, oh Mann, wenn ich daran denke, das hat so vieles verändert für meinen Notarztdienst?
In den 12 Jahren habe ich natürlich schon einige krasse Einsätze erlebt. Ich kann mich an einen Einsatz natürlich sehr gut erinnern, weil der eine Besonderheit darstellt. Eine Besonderheit, weil ich eine Entscheidung treffen musste, die eigentlich kein Notarzt treffen möchte. Ich wurde gerufen zu einem Arbeitsunfall in einer Obstsortieranlage. Es hieß schwere Verletzung. Es war ein Einsatz im ländlichen Raum. Da war der Obstsortierbetrieb schon beendet, als die Reinigungsarbeiten losgingen. Und einige der Reinigerinnen hatte sich irgendwie in einer Welle, die sich bewegte, das ist also so eine lange Stange, und die drehte sich um die eigene Achse. Und da hatte sich der Ärmel verfangen. Und der Ärmel hatte sich verfangen und damit wurde auch der ganze Arm in diese Maschine gezogen oder wickelte sich um diese Welle herum. Ich kam da also an und stellte fest, Feuerwehr anwesend, RTW anwesend, viele besorgte Arbeiter standen herum. Die Patientin war eingeklemmt an dieser Maschine. Die eingetroffene Rettungswagenbesatzung hatte schon erste Versorgung begonnen und die Feuerwehr war damit beschäftigt, irgendwie diese Maschine auseinanderzubauen. Ich hatte die Patientin untersucht, festgestellt, dass eine starke Blutung vorlag, habe ein Tourniquet angelegt, also so einen Blutabbinder, um die Blutung zu stoppen. Das erste Tourniquet konnte die Blutung nicht stoppen. Ich entschied mich dazu, noch ein zweites dazu anzulegen. Zum Glück konnte ich damit die Blutung erstmal stoppen. Und dann gab ich der Patientin was gegen Schmerzen und schirmte sie ab, damit sie nicht so viel mitbekommt von dem weiteren Vorgehen. Die Feuerwehr hatte den klaren Auftrag, diese Maschine so weit auseinanderzubauen, dass die Patientin befreit wird. Und die Feuerwehr arbeitete und arbeitete und arbeitete und es gab kein Vorankommen. Es gab keine Lösung. Die war so ungünstig, da eingeklemmt, so eingeschlungen, eingesogen worden, um der Arm in dieser Maschine drin, dass die Feuerwehr nach 60 Minuten aufgab. Sie hatten noch angeboten, das weiter zu probieren. Man könnte noch irgendwelche Techniker holen.
Irgendwelche Bolzendösen, hier was flexen, da was schneiden wahrscheinlich.
Das Problem ist ja bei solchen Aktionen immer, dass man mit der Flex oder mit der Säge oder was auch immer da die Patienten nicht verletzen darf. Und wenn der Patient da zu nah an den Schnittwerkzeugen ist und man denen dann zusätzliche Verletzungen setzt, dann ist das ja auch keine Lösung.
Absolut, ja.
Und dann stand ich da und musste entscheiden, wie es weitergeht.
Ich glaube, das ist diese Situation, an die man eigentlich kommen möchte, wenn man als Einsatzverantwortlicher da steht und sagt, okay, Plan A funktioniert nicht, diese Maschine kriegen wir jetzt nicht auseinandergebaut, was ist Plan B?
Ja, Felix, Tobias, natürlich hatte ich einen Plan B, aber ich wollte nicht an diesen Plan B denken. Also, wenn man die Patientin nicht aus dieser Maschine bekommt, dann muss ich das lösen, was die Patientin in dieser Maschine hält. Und wenn es kein Maschinenteil ist, dann ist es das Körperteil. Ich wusste nicht, ob ich diese Entscheidung treffen soll. Ich wusste nicht, ob das so richtig ist. Nicht, dass man vielleicht 30 Minuten später vielleicht dann den Arm doch rausbekommen hätte.
Das heißt, du hast dich vor Ort entschieden, den Arm zu amputieren.
Ja, die Entscheidung habe ich dann getroffen. Ich habe von der Feuerwehr die Aussage bekommen, sie sei machtlos. Ich habe gesehen, dass sich der Zustand der Patientin verschlechterte, sodass mir nicht mehr viel Zeit blieb. Außerdem habe ich den Arm untersucht, soweit ich sehen konnte. Er war nicht mehr wiederherzustellen. Selbst wenn wir also die Patientin befreit hätten.
Diesen Arm hätte man nicht rekonstruieren können.
Diesen Arm hätte man nicht rekonstruieren können. Ich bin mir ganz sicher, diesen Arm hätte man dann in der Klinik amputiert.
Was für eine... Also glaube ich total, habe ich total, um Gottes Willen, erstmal vielen Dank für deine Offenheit hier. Ich glaube, die Situation, da möchte niemand verstehen, gerade nicht im Einsatz. Weil da ist ja auch niemand, mit dem du dich besprechen kannst. Da ist kein Oberarzt, da ist kein anderer Facharzt, der irgendwie sagt, naja, ich gucke mir das mal an, man kann kein Konsil stellen, sondern du bist der, der da steht und sagt, ja oder nein. Und ich glaube, das ist das, was es so auf der einen Seite so spannend macht, als Notarzt zu arbeiten und auf der anderen Seite so unglaublich verantwortungsvoll diese auszuübende Tätigkeit. Wahnsinn. Und weißt du, wie es dann ausgegangen ist? Also du hast den Arm dann amputiert.
Genau, ich habe den Arm amputiert. Das bedeutet also, ich habe den abgetrennt. Inzwischen war der dazu alarmierte Rettungshubschrauber eingetroffen. Ich habe mich mit dem Team abgesprochen. Das Rettungshubschrauberteam hat dann die weitere Versorgung und den Abtransport übernommen.
Der Patient wurde dann in irgendein Krankenhaus gebracht.
Und dann, ja, soweit ich gehört habe, konnte die Patientin aber gut rehabilitiert werden. Ja, sie hat jetzt nur noch einen Arm, das ist leider so. Wie ich aber gehört habe, konnte sie sich damit arrangieren und soll im Rahmen ihrer Möglichkeiten wieder arbeitsfähig sein.
Und sie lebt noch.
Absolut.
Du hast ihr Leben gerettet.
Absolut,
deswegen, ja. Also erstmal vielen Dank, dass du das gemacht hast.
Ja, total. Kleiner Disclaimer. Wer auch immer sich draußen erkennt, wenn es ein Arm fehlt, diese Geschichte war komplett anonymisiert und komplett verändert, sodass man sich nicht wiedererkennen kann.
Ja, das ist halt auch so eine Sache, dass nicht alles im Rettungsdienst und im Rettungswesen nur lustig ist. Wir haben ja jetzt, die letzten Folgen waren ja eigentlich immer eher heiter, aber passieren halt auch manchmal Sachen, die bleiben an einem heften, die bleiben an einem kleben. Es ist nicht alles lustig da draußen. Das muss man sich auch, wenn man diesen Beruf eingeht, das muss man sich im Klaren darüber sein, dass nicht alles nur schön ist draußen. Ich finde es wichtig und richtig, dass es Leute gibt, die sowas machen, weil wenn ich mal in so eine Situation komme, möchte ich auch, dass jemand die richtige Entscheidung trifft und kompetent an der Einsatzstelle agiert.
Auch wenn sie vielleicht schwierig ist und auch wenn sie vielleicht in der Situation als man möchte es gar nicht entscheiden wirkt, aber ich glaube, ausmachen, die Spreu vom Weizen trennt sich dort, wo die Entscheidung getroffen wird. Und ob man sich traut, eine Entscheidung zu treffen.
Es geht ja letzten Endes eh immer nur darum, Entscheidungen zu treffen.
Die Entscheidung muss man sehr viel treffen. Das ist richtig. Und in der Notfallmedizin gibt es den Notarzt, der die ärztliche Entscheidung treffen muss. Und leider gibt es da recht schwierige Entscheidungen. Die Entscheidungen können manchmal so schwierig sein, dass man danach, nach diesem Einsatz, tagelang, wochenlang, monatelang oder manchmal jahrelang noch mit sich ringt, ob diese Entscheidung richtig war.
Ja, also bei uns Für den Rettungsdienst zum Beispiel gibt es hier in Berlin immer die Möglichkeit, dass man nach so einem Einsatz ein Nachsorgeteam zu sich kommen lassen kann, mit dem man dann darüber spricht, mit dem man, also von dem man psychologisch betreut wird. Auch im Nachhinein kann man da zum Beispiel einen Unfallbericht darüber schreiben. Ja, psychische Traumata sind auch Unfälle, die auch manchmal jahrelang noch betreut werden müssen. Wie ist das bei euch im ärztlichen Bereich? Gibt es da auch irgendwelche Einsatznachsorgeteams? Gibt es irgendwelche Leute, die zu euch kommen können nach so einem Einsatz? Oder müsst ihr nach so einem Einsatz immer direkt weiterarbeiten?
Wenn ich im Einsatz mir den Fuß umknicke, dann kann ich den Einsatz nicht mehr machen. Ich kann den Dienst nur noch abtreten. Ich bin dann arbeitsunfähig. Und wenn man dann aber so ein psychisches Trauma hat, dann ist es doch womöglicherweise viel schwerwiegender als so ein umgeknickter Fuß. Also kann ich auch den Dienst abtreten und sollte es auch tun. Wenn ich im Einsatz ein psychisches Trauma erlitten habe, dann kann ich die nächsten Einsätze gar nicht mehr konzentriert abarbeiten und würde den Patienten gefährden.
Ganz wahre Worte.
Auf alle Fälle.
Ich denke, das ist total nachvollziehbar und wie du schon sagtest, auch psychische Traumata sind Traumata und
man sieht sie halt nur nicht von außen.
Genau.
Wenn ich mir jetzt den Fuß breche im Dienst, dann sieht man von außen, okay, der ist geschwollen, der ist blau, der ist dick. Aber was das mit meinem Kopf macht, das sieht ja niemand sonst. Das weiß ja nur ich selber und da muss dann halt auch jeder in sich selber reinhören und sagen, okay, an der Stelle ist jetzt Schluss. Und dann muss man halt in der Leitstelle Bescheid sagen oder beim Arbeitgeber, dass man jetzt nicht mehr weitermachen wird.
Dienstunfähig ist ja letztendlich, genau.
Felix, gut, ich entlaste mal diese
ja, bitte,
schwere
bitte.
Stimmung
ja.
Und frage jetzt nochmal, wir haben Zuhörerfragen, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Was ist denn so dein witzigstes Erlebnis, was du jemals im Dienst hattest? Gibt keine.
Sind alle mein unlustig. Job ist gar nicht so witzig. Ich bin ja kein Comedian.
Ja. Ne?
Oder findest du, man kann das gar nicht so sagen, sind irgendwie...
Also, alle Patienten sind doof, die sind nie witzig.
Gehst du manchmal nach Hause nach deinem Dienst und sagst, okay, heute war lustig? Ja. Oder nein?
Ja, ist die Frage, was macht so ein Einsatz lustig? Also so ein Einsatz macht ja nicht der kranke Patient lustig. Ja, das ist ja unlustig. Das ist ja was Ernstes und dann fühle ich mit dem Patienten mit und freue mich natürlich, wenn ich ihm helfen konnte, aber es ist nichts Lustiges. Lustig ist ein Dienst, wenn ich Spaß mit den Kollegen habe oder wenn eine Situation irgendwie witzig ist. Ja, dann ist es lustig. Ja. Ich meine, Dienst macht natürlich auch Spaß, wenn ich helfen konnte. Dann ist das also Spaß im Sinne einer Genugtuung, einer Befriedigung, dass ich sage, ich konnte mein erlerntes Wissen einbringen, meine Fertigkeiten anwenden. Die Investition in meine Ausbildung, in meine Fortbildung haben sich gelohnt. Ja. Dann ist das Spaß im Sinne einer Genugtuung.
Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt.
Ich erzähle mal eine Geschichte. Wir hatten einen Patienten, der kam zu uns, weil er eine Klobürste im Hintern hatte. Das war witzig. Da haben wir gelacht. Ja. Ja. Also, ich finde, es gibt schon witzige Sachen. Also, ich könnte das jetzt noch weiter ausführen, aber Quintessenz war, es war eine Klobürste, die seit 3 Tagen in seinem Hintern steckte. Und ja, da haben wir gelacht. Findest du, also, oder gibt es das im Rettungs... Felix, gibt's im
Rettungsdienst? Wir haben doch jetzt die letzten Folgen so viel über witzige Storys
geredet.
Ja, also ich finde, es gibt schon Sachen, worüber man auch im Nachhinein lachen kann. Und es ist ja auch wichtig, dass man darüber lacht, dass man dann nicht einfach verbittert nach Hause fährt und sagt, alles war heute irgendwie nur ernst und nur blöd, sondern dass man auch einfach sagen kann, ja, also noch nach der Einsatzstelle im Rettungswagen die Türen schließen und lachen, auch wenn es vielleicht eine ernste Situation war. Trotzdem hat man irgendwas Lustiges gefunden,
vielleicht liegt das auch einfach an uns.
Ja.
Also es kann natürlich sein, dass wir jetzt konfrontiert werden mit der Tatsache, dass es überhaupt nicht so ist und dass wir eigentlich ziemlich verrückt sind. Ja, schön. Felix, haben wir noch Fragen?
Hast du schon viele Kinder zur Welt gebracht? Ich finde das eine sehr schöne Frage, weil man hat ja sonst eigentlich immer nur
Felix, Klaas ist ein Mann.
Ja und? Wow. Tobi, wieder die qualifizierten Aussagen hier aus der Ecke.
Aber es hat einen Augenblick gedauert.
Ja.
Okay,
das ist
also
eine Frage, weil man hat ja eigentlich eher mit verletzten Personen, mit älteren Personen, mit Leben und Tod zu tun. Und beim Kinder auf die Welt bringen, bringt man ja quasi ein Leben auf die Welt. Und
das ältere kann ja auch Personen ganz, können auch Kinder auf die Welt bringen.
Ich höre gleich auf.
Ich denke, es geht um die Frage, ob ich jetzt bei präklinischen Geburten dabei war, weil der Rettungsdienst zugerufen wurde.
Habe ich auch so verstanden.
Hast okay. Du gar nicht. Du hast überlegt, ob du hast ein Kind zur Welt gebracht.
Und mir das vorgestellt.
Die Vorstellung alleine. Shame on you.
Gut, dass das ein Podcast ist. Klaas, bitte erzähl uns.
Ich war bei 3 Geburten dabei.
In 12 Jahren?
Ja.
Felix, wie viel hast du im letzten Jahr?
Fast 2. Aber leider sind wir noch immer vorher in der Klinik angekommen. Und einmal bin ich vor Ort an der Einsatzstelle angekommen und habe gesagt, ich muss einmal ganz kurz gucken, ob der Kopf schon zu sehen ist. Sie macht ihre Beine auseinander und es guckt mir ein Fuß entgegen.
Oh.
Das war der Moment, wo ich die Beine wieder zusammengeklappt habe und gesagt habe, ja, wir machen uns jetzt mal auf den Weg ins Krankenhaus. Dementsprechend hatte ich noch keine Geburt im Einsatzdienst, aber fast 2 und eine davon war diese Fußgeschichte.
Kann es sein, ich frage das jetzt mal so, dass man als Notfallsanitäter eher Kinder holt als der Notarzt, weil die meisten Geburten eher unkompliziert sind, der Notarzt gar nicht dahin fährt? Frage ich jetzt mal so?
Ja, absolut. Der Geburtsvorgang an sich ist ja kein Notfall, das ist ja ein natürlicher Vorgang. Im Prinzip bräuchte da die Gebärende auch keinen Notfallsanitäter. In den meisten Fällen fahren ja die schwangeren Personen rechtzeitig in die Klinik. Sie bemerken die Wehen und der Ehemann oder wer auch immer fährt sie dann in die Klinik, die sie sich vorher ausgesucht haben. Manchmal gibt es diese ausgewählte Klinik nicht oder es gibt nicht dieses Gefühl, dass das jetzt Wehen sein könnten. So wurde ich zu einem Fall gerufen einer jungen Dame, die klagte über Bauchschmerzen. Und bat mich darum, nun ein Schmerzmittel zu geben, damit sie die Bauchschmerzen besser aushalten kann. Ich betrachtete die hochschwangere Patientin und überlegte, was denn das für Bauchschmerzen sein könnten am Ende ihrer Schwangerschaft, die in einem Abstand von alle 3 Minuten, denn so stoßweise
ich weiß, im Unterbauch sind. Nierenkolik.
Ist ja auf alle Fälle auch eine Kolik.
Ja, ist auch eine Kohle.
Es kommt ja alle 3 Minuten.
Genau.
Was hatte sie denn nun für Bauchschmerzen?
Ja, ein Darmverschluss war es nicht. Ja, es waren Wehen. Es waren Wehen und ich entschied mich gegen ein Schmerzmittel und für eine kurze gynäkologische Untersuchung.
Ja.
Und tatsächlich, die Fruchtblase war geplatzt.
Aber wusste die Frau, dass sie schwanger ist?
Das wusste sie.
Okay, ich habe jetzt nämlich auch gerade überlegt, ob sie einfach nicht wusste, dass sie schwanger ist und deswegen gesagt hat, jetzt habe ich auf einmal Bauchschmerzen und mein Bauch ist in den letzten 9 Monaten immer dicker geworden.
Ihr werdet lachen, das kommt gar nicht so selten vor. Das hab ich auch schon erlebt, dass schwangere Patientin 9. Monat plus X quasi könnte jetzt auch das Kind quasi fallen lassen.
Ja.
Und wir haben ihr gesagt, naja, sie sind halt schwanger, das könnte nicht sein, das wäre unmöglich. Das hatte sie nicht gemerkt. Und da, also sie kam auch wegen Bauchschmerzen. Deswegen, darauf habe ich jetzt gewartet. Ich dachte, du sagst uns jetzt, die hat davon nichts gewusst. Also, oh, ich freue mich auch trotzdem über die Geschichte. Trotzdem. Aber ich dachte es wirklich. Und hast du das Kind dann geholt? Nein, einer von den 3? Ist es eine von den 3 Kindern?
Ja.
Woo!
Yay! Yeah. Hey. Geburt. Ja, ist doch schön. Hat man danach noch so Kontakt zu der Familie oder sagt man, nee? Oder durftest du den Namen aussuchen?
Heißt es Klaas? Heißt sie Klaas? Ich finde, darauf kann man bestehen, wenn man ein Kind holt.
Komischerweise wollte die Mutter einen anderen Namen.
Völlig, völlig schleierhaft.
Eine Frage hätte ich noch parat und zwar geht es ja auch jetzt in letzter Zeit immer wieder um Einsatzkräfte, die angegangen werden, die tätig angegangen werden. Wurdest du schon mal im Einsatz angegriffen? Hat irgendjemand schon mal versucht, dich zu schlagen oder ähnliches?
Wurdest du schon mal angegriffen?
Bedroht.
Ach, tatsächlich?
Ja.
So richtig, richtig bedroht?
So, naja, wie nennt man das, wenn eine Schusswaffe auf einen gerichtet wird?
Ich merke, ich habe die Ironie in der Frage verstanden, ich werde darauf nicht antworten.
Zum ersten Mal in deinem Leben. Ja.
Es war folgender Einsatz. Wir sind gerufen worden zu Unfall in Wohnung, Person öffnet nicht. Vermutet wurde, dass sich ein Notfall ereignet hat wo die Person zu Hause hilflos in der Wohnung liegt, dringend Hilfe benötigt und die Tür nicht öffnen kann. Wir sind hingefahren, hatten die Unterstützung der Feuerwehr, um die Tür öffnen zu lassen. Und während die Feuerwehr sich an der Tür versucht, geht die Tür auf. Von innen. Also das heißt, der Wohnungsbesitzer, unser potenzieller Patient, öffnete die Tür und war ganz verdutzt, fing aber auch gleich an, uns zu beschimpfen. Wir versuchten, die Lage zu beruhigen. Ich stellte mich vor und sagte, dass ich ihn untersuchen will, wie es ihm geht und so weiter. Und dann huschte er irgendwie davon, verschwand in einem Zimmer und richtete dann eine Waffe auf uns. Die Notfallsanitäter, die Feuerwehrleute und ich, wir waren schon komplett in der Wohnung. Wir hatten da unser Equipment dabei und dachten, ja, jetzt untersuchen wir mal den Patienten, ne? Schauen wir mal, wie es ihm geht und ob wirklich alles in Ordnung ist. Und dann kam er und hatte da diese Pistole.
Eine echte, richtige Pistole.
Ja, egal, sieht also aus wie eine Knifte,
ja,
schon mal.
Das ist so, nee, ich versuche mir das gerade vorzustellen, das ist einfach zu...
Viel zu krass. Viel zu krass.
Auch, dass man, also was das selber mit einem macht, ja, da sitzen doch 3-4 Herzschläge aus, wenn man auf einmal um die Ecke guckt und da steht jemand mit einer Waffe.
Also der hat die auf euch gerichtet und dann?
Ja, ich war sprachlos, ich habe die Hände hochgehoben.
Und hast dich an deinen Notfallsanitäter nach hinten geschlichen? Nicht den Arzt zuerst.
Ja, der Sani, der hat es gut gehabt. Der hat einfach den Notfallkoffer vor die Brust gehalten. Ich als Notarzt.
Und alle muss haben ja, geschoben.
Der Notarzt ich als Notarzt muss ja. Ich muss ja in der Regel kein Gerät tragen, sondern nur die Verantwortung. Ich hatte nichts, um was vor meine Brust zu halten. Aber ich war in der zweiten Reihe und konnte mich hinter den Feuerwehrmann stellen.
Gott, das ist wie aus dem Film.
Wirklich?
Wirklich, ja. Wie aus dem Film.
Der Feuerwehrmann
dreht sich um und sieht niemanden mehr. Alle sind schon weg.
So wie beim Röntgen, alle hintereinander in einer Reihe stehen.
Endlich hatte mal meine Körpergröße von 1,70 mal einen Vorteil, dass ich mal ganz klein mich verstecken konnte.
Und dann hat er auf euch gezielt. Hat irgendwas gebrüllt oder?
Was wollt ihr? Wer seid ihr?
Wirklich?
Was macht ihr in meiner Wohnung?
Okay, aber Eigensicherung geht vor, haben wir gesagt. Ihr seid aus der Wohnung raus, oder?
Wir waren erstmal eingeschlossen. Der hatte erstmal hinter sich zugemacht.
Oh Gott. Polizei mit drin oder stand die draußen?
Nein, das war ohne Polizei. Ach,
Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt, no police. Ups. Die einzigen Knifte hat der Patient.
Nice. Aber der Feuerwehrmann, der hatte was Geniales gemacht. Der hatte nämlich das Funkgerät in der Hand gehabt und hatte dann die Sprechtaste gedrückt, sodass dann die restlichen Feuerwehrleute hören konnten, was gerade in der Wohnung passierte.
Das ist so gut.
Aber
richtig, richtig gut.
Genau. Sie hören, verstehen die Situation und alarmieren die Polizei.
Ja.
Oh, so krank. Wir stehen immer noch in der Wohnung, werden immer noch von der Schusswaffe bedroht und versuchen zu verhandeln. Weil er aber schon einige Atü auf dem Kessel hat, war er nicht mehr so verhandlungskompetent. Letztlich konnten wir uns dann doch Richtung Tür bewegen. Einer öffnete die Tür, schloss auf, wir dann alle raus, Tür wieder zu und in Sicherheit gebracht.
Ja, Gott sei Dank hat das so gut funktioniert.
Kein Schuss abgegeben worden.
Kein Schuss abgegeben, ein Glück.
Polizei kam.
Und wie viel Polizei kam. Ja. Wahnsinn, wie schnell die da waren, inklusive SEK. Mhm. Die haben gesagt, alles weg hier, alles was nicht Polizei ist weg. Dann sind die da rein. Es hat so gekracht und gerumst.
Wahnsinn. Und trotzdem machst du das immer noch. Also trotz, ich meine, man kann doch nach so einem Einsatz auch sagen, Arschlecken 350, mit mir nicht mehr das Spiel. Was motiviert sich heute noch als Notarzt zu fahren?
Leichtsinn? Nein, ich sehe das ganz rational. Es gibt gewisse Risiken bei dem Beruf, das ist klar. Aber man kann das abwägen. Der Nutzen für die Patienten aber auch für mich, die überwiegen ja die Risiken.
Er meint finanziell.
Nein. Ah.
Diese Folge ist sponsert bei Klaas. Nee, Blödsinn.
Ja, also du sagtest, du kannst aus den Einsätzen sehr viel mitnehmen. Für dich privat und auch für die Intensivstation und auch für die Patientenversorgung. Hast du das Gefühl, dass du, seitdem du Notarzt bist, ein besseres Verständnis für die Patienten hast oder generell ein besseres Verständnis für Notfälle?
Man lernt ja mit jedem Notfall dazu, mit jedem Einsatz lernt man und kann dann besser werden für die nächsten Notfälle, sei es nun der Notfall im Rettungsdienst oder der Notfall auf der Intensivstation. Ich sagte auch, dass ich in der Ausbildung, also in der Lehre tätig bin und dann kann ich diese Erfahrungen aus dem Einsatzdienst dann mitnehmen in den Unterricht.
Klaas, ich würde dir gerne das letzte Wort überlassen. Gibt es noch was, was du draußen an die Leute richten willst, sei es Ärzte oder Pflasterkleber? Die letzte Minute gehört dir.
Der Notarzt ist ja ein wichtiges Element im Rettungsdienst. Ist aber auch nur ein Teil im Rettungsdienst. Wir haben den Notfallsanitäter, der inzwischen sehr gut ausgebildet ist. Natürlich trägt der Notarzt im Einsatz die medizinische Verantwortung. Insofern ist es wichtig, als Notarzt gut ausgebildet zu sein, sich zu engagieren, aber ein Notarzt ohne Notfallsanitäter vor Ort kann nicht das Gleiche leisten wie das ganze Team zusammen.
Klaas, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Gerne.
Wir hören uns bald wieder.
Im Treffpunkt Schockraum.
Was ich mich noch frage, bevor du jetzt ausmachst, können wir uns das hier eigentlich als Schulungsstunden schreiben? Weil du musst ja auch Schulungen machen und ich muss ja auch Schulungen machen.
Nee, ich nicht. Ich brauche keine.
Ach, du brauchst gar keine?
Mm-mm.
Na, schade.
Kannst du uns zertifizieren, Klaas?
Dann kostet es aber.